So, jetzt unter uns könnte man sagen, können wir ins Eingemachte gehen. Ne? Jetzt können alle Höflichkeitsgrenzen fallen.
Ich wollte Sie mal fragen, aus physikalischer Sicht. Es wird ja immer wieder behauptet, dass so buddhistische Meister so Wunder vollbringen können. Ja? So, zum Beispiel durch Wände gehen oder durch Tische greifen. Hat man gehört, gesehen habe ich es natürlich noch nicht. Was sagt die Physik zu solchen Phänomenen? Wird das von vornherein völlig abgestritten, dass das möglich sein kann? Oder sagt man unter bestimmten Bedingungen, wer weiß?
Also die Physik sagt deswegen dazu nichts, weil sie ihr Gegenstand ist nicht der Praktizierende oder Erlebende, sondern ist immer ein äußeres Objekt. Ja? Also wir können sagen, insofern als der Geist immer Objekte hat, diese Objekte sind die Objekte der Physik. Ja? Und die Physik sagt dazu nichts. Ja? Aber auch in der Physik, das, was scheinbar so harte physikalische Realitäten sind, ist alles nur Geist. Das ist alles nur Geist. Ja? Und wir können da einfach durchgehen. Und natürlich, so wie wir im Traum fliegen können, so können wir durch Wände gehen. Ja? Oder vielleicht eine Art der Nichtverkörperung erleben, die weder ein reiner Buddha-Bereich ist, noch eine begrenzte, bedingte Existenz.
Aber Sie sprechen jetzt eher als Buddhist.
Jetzt spreche ich als Buddhist, ne? Aber ich habe gesagt, von der physikalischen Seite her.
Voll die Krise. Also, ich sage mein Bruder als Physiker, wenn ich mit dem über sowas spreche, der wäre halt nicht völlig bekloppt, dass ich sowas überhaupt glaube oder eventuell in Erwägung ziehe.
Na, glauben sollten wir das vielleicht auch weniger. Also,
eventuell ja, in Erwägung.
Aber wie gesagt, die Physik beschäftigt sich mit Objekten. Und die Objekte sind erdacht. Mhm. Ja? Und diese erdachten Objekte sind nichts anderes als Geist. Ja? Das sind Objekte im Geist, die wir durch konzepthaftes Denken erschaffen.
Also Chittamatra sagt ja, dass wir das Materie nennen, hat nichts damit zu tun, dass die außerhalb vom Geist als Materie existiert, sondern das ist ein Label, das wir auf Erfahrungen kleben. Mhm. Ja? Wir erfahren etwas als fest, aber fest ist nichts Materielles, sondern fest ist eine Wahrnehmung. Wir erfahren, dass was kalt ist oder warm ist, wir erfahren einen Klang, das sind aber keine physikalischen Entitäten, sondern das sind Wahrnehmungen, das ist Geist.
Ja, okay. Was ich mal gehört habe, so als Untermauerung dieser Wunder, diese Tatsache, dass eben so ein Atom überwiegend aus Leerheit besteht. Mhm. Also, dass da ja relativ wenig drin ist. Also, gibt es ja diese Modelle. Also, ich kann jetzt nicht mit Zahlen oder so aufwarten, mit Verhältnissen. Aber auf jeden Fall wird veranschaulicht, dass im Verhältnis zu dem Atomkern und den Elektronen, dass da das meiste eben leerer Raum ist.
Der Fachmann staunt, der Laie wundert sich, ja. Also das ist der Fachmann staunt, der Laie wundert sich. Natürlich ist das alles so aus unserer klassischen Vorstellung heraus, ja, dass da irgendwie ein kleiner Planet um einen Kern sich kreist.
Und
ja. Nichts dergleichen. Ja. Ja. Und natürlich kann die Physik sowas wie einen Atomradius ungefähr bestimmen. Ja. Und davon macht der Atomkern dann nur ein Tausendstel oder so aus. Ja. Also dimensionsmäßig. Und du könntest jetzt auch wieder in deinem Geist denken, der Rest ist irgendwie leerer Raum. Ja. Natürlich ist es nicht, ja? Sondern es ist, also wir wissen gar nicht, was das ist, dieses Gebilde, ja? Aber wir wissen, dass es, also physikalisch gesprochen, ein Gebilde ist, was, wenn man es zerstört, sich in Form von Elektronen und Neutronen und Protonen manifestiert. Wir wissen, dass elektromagnetische Kräfte dabei eine Rolle spielen und wir haben eine korrekte Theorie, die das alles zusammenfügt. Ja? So, und jetzt kommst du daher und sagst, der ist doch eigentlich fast nur leerer Raum. Ja, wo ist denn dieser leere Raum?
Ich habe das mal so gelernt. Also stimmt das?
Man kann es so denken, ja. Aber
so wurde es vor 30, 40 Jahren gesehen oder gelehrt in den Schulen. Mhm. Aber das ist eigentlich ziemlich überholt.
Mhm. Also wo sowas am ehesten zu tragen kommt, was du jetzt gerade erwähnst, ist in Neutronensternen, ja? Also es gibt Gebilde im Universum, die so viel Masse haben, dass sie total komprimiert sind aufgrund der Schwerkraft. Die Atomhüllen die Abstoßungskräfte der Atomkerne schwächer sind als die Gravitationskräfte, die das ganze Ding zusammenpressen. Ja? Und dann kann so ein Neutronenstern nur wenige Kilometer Radius haben, aber ein Zuckerwürfel großer Teil davon wäre schwerer als unsere ganze Erde. Ja? Ja? Also insofern ist es komprimierbar, sozusagen, wenn man jetzt in diesen materiellen Dimensionen denkt. Ja? Ja? Da hast du recht. Ja? Aber man kann jetzt nicht das Innere eines Atoms als so eine Art luftleeren Raum sich denken, ja? Als eine Art Vakuum oder so. Ja? Dann, ja? Also da sind schon, also physikalisch auch beschrieben, Kräfte, Felder am Wirken. Ja? Aber diese Kräfte haben keine, also außer in unserem Denken, keine materielle Substanz.
Ja, Sie und dann Sie.
Ich wollte gerne mal wissen, wie steht die Physik zum Thema der Unendlichkeit? Wir haben ist immer diesen Aufbau und den Abbau. Der könnte doch im Grunde auf allen Gebieten der Physik ewig laufen.
Aufbau, Abbau von?
Ja, die Phänomene, die sich ändern und ich weiß jetzt nicht mal, wie das
Vergehen
war, den wir da vorher hatten. Macht man sich da überhaupt Gedanken drum? Hat die Physik überhaupt einen Zugang dazu? Was man, also man redet ja auf religiösem Gebiet immer von dem, was war und was kommt, dass es alles eins ist. Dass dieses Thema der Unendlichkeit, ne?
Also physikalisch wüsste ich da jetzt nicht kein Äquivalent zur Unendlichkeit, ne? Also physikalische Theorie sagt den Anfang eines Universums voraus, was übrigens anders ist als im Buddhismus, wo man von einer Anfangslosigkeit der Erfahrung spricht. Mhm. Sehr wohl von einem Ende. In der Physik gibt es sowas wie Ordnung und Organisation und Veränderung, ja? Aber nicht im Sinne von, also kein Begriff für Unendlichkeit. Es gibt mathematische Unendlichkeiten verschiedener Größenordnung, sage ich mal.
Ja, man nimmt die Fraktale, aber, ne? Kann man das nicht auf die Physik übertragen?
Also da sprichst du was Wichtiges an. Ich glaube, dass man sagen kann, dass die Objekte, die wir wahrnehmen, gewisse Eigenwerte von Rekursionen sind. Und Rekursionen sind sowas wie, aber das hängt dann schon mit unserem kognitiven System auch zusammen, sind Dinge, die unendlich am Kreisen sind und die aber dann sich stabilisieren oder auseinanderfallen. Ja? Physikalisch spricht man da vor allen Dingen in der nichtlinearen Physik spricht oder von Nicht-Gleichgewichtssystemen spricht man von Attraktoren. Das heißt, es bilden sich gewisse Formen heraus, die durch zirkuläre Prozesse sich stabilisieren können und dann statistisch klumpen, könnte man sagen.
Und die dann auch wieder auseinanderfallen.
Die dann auch wieder auseinanderfallen.
Ich meine, das könnte ja unendlich so gehen, oder nicht?
Erfordert aber dann die Vorstellung von Zeit. Ja?
Das ja, wenn es auch, keine Zeit gibt.
Müssen wir Zeit als Konzept da irgendwie einführen.
Ne? Ja.
Aber dieser, das mit dem, dass der vorm Urknall nichts gibt, dass es vorm Urknall nichts gibt, ist ja auch der jetzige Stand der Physik. Ja? Mhm. Es gibt ja so auch Tendenzen in der Physik auch zu erforschen, was war denn davor. Also das ist zwar mit der heutigen Methodik gar nicht erfassbar, aber das heißt ja nicht, dass man in 100 Jahren oder 200 Jahren vielleicht auch schon mehr darüber weiß. Nicht? Also wir reden ja immer vom heutigen Zustand, das muss man sich immer, glaube ich, klar machen. Und der ist natürlich sehr begrenzt. Nicht? Durch, ja, können wir ja sehen, wie das, was man vor 100 oder 200 oder 1000 Jahren wusste und so weiter. Nicht daran ist es leicht.
Also das stimmt. Es erscheint uns vielleicht so, dass die Physik so ein festgefügtes Weltbild hat. Ja. Hat sie eigentlich gar nicht. Ja? Also es gibt viele konkurrierende Ansätze und Theorien und es gibt auch sehr esoterische Ansätze, Vielwelten-Theorien. Es gibt Theorien darüber, was vor dem Urknall gewesen sein könnte und so weiter. Ja? Die Frage ist nur, wie populär sind die und wie finden die Anwendung?
Vor allen Dingen, kann man es überhaupt beweisen? Es gibt ja Dinge, wo man sagt, vielleicht kann man die gar nicht beweisen, weil sie außerhalb der exorbitalen Möglichkeiten liegen.
Ja. Das kann man sicher nicht beweisen.
Jetzt kommt
sie hatte sich gemeldet schon eine ganze Weile. Das
Universum kann man nicht beweisen.
Oh, bei so vielen Impulsen. Oh, das sind ganz verschiedene Fragen, die ich hatte. Aber vielleicht was ganz Einfaches. Ich hadere sehr stark mit dem des Reinkarnationsgedanken. Also für mich ist es kein stetiger Wandel. Und worin begründet sich oder diese Annahme oder dass es da etwas gibt nach dem körperlichen Verfall, also wir uns auflösen, noch etwas bestehen bleiben sollte, was nicht auch einem Verfall, also wenn ich für mich mit Thermik und gewissen anderen Einflüssen verfallen, die Dinge formen sich um, verändern sich, verflüchtigen sich und mir dieser Gedanke, dass etwas nach dem Materialtod, dass der Materie nach etwas vielleicht kurzfristig Energie noch vorhanden, die bestehen bleibt, kann ich mich mit diesen Gedanken anfreunden, aber darüber hinausgehend Bewusstsein oder etwas, was dann in dem Raum bestehen bleibt, das sich dann nochmals manifestiert, da habe ich sehr, muss ich einfach sagen, ich weiß auch nicht, das ist wohl noch nicht, auch nicht bewiesen, weder die Materie noch die Reinkarnationgläubige können das, glaube ich, bisher beweisen, muss ich das also als eine, wie sagt man, Hypothese in den Raum gestellt lassen oder als etwas, was nicht beweisbar ist.
So hat der Buddha geraten.
Ich würde sagen, wir werden sehen.
Genau.
Wir werden sehen.
Genau. Annehmen, aber dann ist das Ganze.
Oder wir sehen schon, könnte man auch sagen.
Oder aus physikalischer Sicht, gibt es irgendeine Materie, die bestimmen bleibt? Nach dem Zerfall gibt es etwas, was sich nicht irgendwo wandelt, umlöst, verflüchtigt. Was oder was sollte da bestehen bleiben, was zu einer Re- oder einer Wiederverkörperung führt? Das heißt, es setzt voraus, dass es etwas gibt, was unveränderbar ist, was dann wieder in Form tritt.
Genau, das lehrte der Buddhismus nicht. Genau das lehre nicht. Er sagt nicht, dass da was gibt, was beständig ist und weiterlebt.
Das ist einfach das Moment, erzeugt Moment. Ne? So, das setzt sich fort. Aber ganz grundlegend hat der Buddha nie verlangt, dass man das glauben muss, damit man praktizieren kann. Er hat den Rat gegeben, zu prüfen, ob diese Hypothese Nutzen für einen selbst hat und Nutzen für andere hat. Und wenn sie Nutzen hat, dann kann man ja mit ihr arbeiten.
Während des Lebens allemal. Während des Lebens, ganz sicher, dieses Lebens werde ich Nutzen von ziehen.
Genau. Und dann hat er gesagt, also wenn die Hypothese nützlich ist, dann wäre man blöd, wenn man sie nicht verwendet. Der Nutzen für einen selbst ist, man kommt besser mit dem Leben zurecht. Der Nutzen für andere ist, man benimmt sich auch besser.
Ja? Genau. Okay, dann wird einverstanden.
Und man stirbt leichter mit so einer Vorstellung. Und dann, wie du sagst, dann werden wir sehen. Dann klärt sich das.
Gut, dann möchte ich gerne noch, also, jetzt möchte ich gerne, wenn ich darf, noch mal ganz kurz anknüpfen, denn Sie sprechen jetzt als Buddhist. Das gefällt mir gut, wenn Sie als Physiker
darüber sprechen. Ja?
Etwas opportunistische Fragestellung muss ich jetzt doch in den Raum bringen. Das heißt, Sie haben vorhin davon gesprochen, dass ja Sie physikalisch gesehen die Möglichkeit einmal zur Rüstung, also immer mehr, immer verfeinerte Techniken heraus sich bilden. Das ist die eine Seite, der andere Mensch, der hat eine andere Seite benannt, nämlich auch medizinisch. Auch, also plus minus, man kann das zu am Wohlsein der Menschen eben auch zu destruieren.
Klopfen. Aber diese Bonbons von ihr sind sehr gut.
Also zur Destruktivität eben auch zum Wohlwollen und zum Heilung, heilsame Prozesse benutzen kann. Das heißt, da ist gelegt vielleicht ein Opportunismus auf der einen oder anderen Seite. Es ist opportunistisch. Jetzt möchte ich natürlich das Ganze ausweiten, auch auf geistige Wege. Da gibt es ja auch innerhalb dieser Glaubenssysteme sicher, ist nichts frei von Opportunismus auch. Das heißt, der Gedanke, dass etwas aufrechterhalten wird zugunsten einer Kette oder einer Gemeinschaft, und jetzt denke ich natürlich lineal auch in gewisse Lamas, ich bin ganz frei, wertefrei, ja, aber wenn ich in die Vergangenheit zurückgehe, weiß ich ja, dass gewisse Systeme nicht immer sehr wohlwollend waren. Und da waren sehr starke lamaistische Züge, die ganz und gar im opportunistischen Sinne, in ihrem Sinne auch gehandelt haben und um der Macht erhalten werden. Meine Frage, also ich meine, die Gefahr ist niemals ausgeschlossen, wenn wir mit Menschen, seien sie Lamas oder Nicht-Lamas, Physiker oder nicht, spielt im letzten Endes keine Rolle. Wie bin ich davor geschützt? Wie ist man davor geschützt, einen diesen zu erliegen? Denn es beginnt ja mit diesen, wie Sie so vorhin schon sagten, dieses Umkreisen, Rituale, die also entstehende Manipulation, die auch unbewusst an einen Hindu, oder? Geschieht ja bereits manipulativ, wird ja bereits manipulativ, ja schon an den Menschen, oder wenn Sie das, also ich sehe das dann so, also wie könnte man ausschließen, dass Opportunismus da vollkommen, also kann man das überhaupt trennen, wenn man innerhalb solcher Gemeinschaften sich bewegt, dass es nicht opportunistische Züge annimmt und man nicht genau weiß, wo es hinzieht.
Das ist nicht gerade eine physikalische Antwort, aber ich würde sagen, also wichtig ist es schon, eigene Verantwortung zu übernehmen und seinen Geist zu untersuchen, ja, und zu gucken, womit befasse ich mich gerade und was macht irgendwas mit mir, ja.
Also du hast, du bist. Nee, die Frage ist total berechtigt und wichtig, weil im Garten des Menschlichen wächst so manches und so manches kommt spirituell daher und will aber was anderes. Und das Phänomen ist auch im Dharma bekannt. Und der Buddha hat selber schon geraten, man soll skeptisch sein. Man soll, so wie wenn man auf den Markt geht und kriegt Gold angeboten, nicht das erste nehmen, das glänzt. Ja? Sondern mal prüfen. Und da gibt es richtige Listen. Also es gibt sowas wie eine Stiftung Lama-Test, wenn man will. Ja? Also nicht als Stiftung, aber es gibt tatsächlich Listen, woran man prüft, taugt der Lehrer was. Und ganz generell kann man die Listen zusammenfassen auf drei Grundqualitäten plus noch ein paar, was das Dharma angeht. Aber ist der Lama freudvoll, ist er liebevoll, ist er furchtlos? Und dann noch kann er das Dharma gut erklären und so weiter und so weiter. Aber im Grunde ist er freudvoll. Das heißt, dem geht's gut die ganze Zeit. Der wird nicht schlecht gelaunt, der wird nicht komisch, der wird nicht scharf im Ton, weil er sich jetzt gerade ärgert, weil ihm jemand auf die Füße getreten ist. Der verlangt nicht irgendwie, dass man ihm ständig goldene Tassen hinstellt oder so. Und ist nicht schlecht gelaunt, wenn ihm ein Polizist eine Knolle schreibt. Ja. Ist er liebevoll? Arbeitet er für die Schüler oder lässt er die Schüler für sich arbeiten? Ist er furchtlos? Also ist er überpersönlich oder nimmt er sich selbst wichtig? Da, an sowas kann man das messen.
Das wäre mir aber ehrlich gesagt zu wenig. Ja. Denn die Geschichte auch des deutschen Buddhismus in den letzten 20 Jahren zeigt Erscheinungen, wo das überhaupt nicht ausreicht. Aber ich denke, das ist jetzt heute Abend auch nicht das Thema. Also zum Beispiel nur sexueller Missbrauch, das kommt da nicht vor. Aber das ist eine Tatsache, das passiert. Ja. Und das sollten wir wirklich mal einen eigenen Abend dazu machen. Das finde ich eine wichtige Frage und Anregung von dir. Aber eigentlich wollten wir ja jetzt über Physik sprechen, ja, und nicht alles durcheinander.
Ich war ja ein großes Haupt für Inkarnationsglauben, möglich, ja, nötig oder nicht im
Buddhismus. Aber da wollte ich nochmal was Michael ansprach, nochmal bestätigen. Also es gibt einen Sutta, also eine Lehrrede vom Buddha im Pali-Kanon. Das ist auch genau die gleiche, wo er das anspricht, dass wir nichts glauben sollen. Also ist unglaublich radikal. Er sagt, glaubt nichts, was in Schriften steht, was Lehrer sagen, was andere sagen, was überliefert ist, was Tradition ist und so weiter und so weiter. Da bleibt praktisch nichts übrig. Sondern das, was ihr selbst geprüft habt und was für euch heilsam ist. Ja. Und dann sagt er später in dieser selben Lehrrede, und was die Karma-Lehre betrifft, genau wie Michael es sagte, wenn ihr sie annehmen wollt und sie erweist sich als richtig, dann habt ihr einen Vorteil, also im nächsten Leben beispielsweise. Wenn ihr sie aber nicht annehmen wollt, dann habt ihr mindestens einen Vorteil im jetzigen Leben. Also geht ganz pragmatisch damit um. Okay. Es gibt überhaupt keinen Zwang, dass ich solche Dinge, das ist tatsächlich eine Glaubensfrage, ob ich an Wiedergeburt glaube oder nicht. Es gibt überhaupt keinen Zwang, dass ich das glauben muss. Gar nicht.
Ich glaube, 1, 2, 3 war es, ne?
Ja. Okay, ich möchte gerade anknüpfen. Ich war jetzt vor etwa 30 Jahren in Tampa-Tschöllin am Genfer See, in einem Institut von Geschirrapten.
Ja.
Und wollte eigentlich schreiben über Buddhismus und Physik. Mhm. Ja, was verfassen, nachdem irgendein Trunkbar, ich weiß aber nicht mehr, wie der hieß, über Naturwissenschaft und Buddhismus irgendwo bei Regensburg einen Kurs gemacht hatte, eine Woche lang. Ne? Mhm. Und ich war da eine Woche und irgendwann habe ich gedacht, und das, was ich dann damals, dann habe ich nach einer Woche, habe ich das abgebrochen. Und eigentlich ist der Grund, warum ich abgebrochen habe, für mich besteht er immer noch. Und zwar, der Grund war, dass ich das Gefühl hatte, nee, der Buddhismus ist macht was ganz anderes als die Physik. Mhm. Und das zu vergleichen, irgendwie oder zusammenzubringen, ist Blödsinn. Irgendwie Impulse gegenseitig zu geben. Gut, okay. Aber zu meinen, irgendwie jetzt mit der Physik Buddhismus zu beweisen oder umgekehrt irgendwas, ist absoluter Blödsinn. Ja. Weil Buddhismus einmal geht nach innen, untersucht den Geist, also introspektiv, die Naturwissenschaft abstrahiert er gerade von irgendwie, man geht nach außen. Und gut, ein Gärtner wird man nicht Elektronik machen lassen und ein Elektroniker wird man nicht im Garten befragen. Also ist plötzlich jemand, der mit dem Geist im Wesentlichen arbeitet, zu befragen nach Außenwelt und umgekehrt. Da steckt natürlich jetzt schon Außenwelt in Zwölle drin. Und dann habe ich das nach einer Woche. Und dann, das Zweite ist, Buddha ging es nicht darum, die Welt zu erklären, sondern einen Weg zum Leiden hat er gefunden, aus dem Leiden heraus zum Erwachen und den zu beschreiben und weiterzugeben. Genau. Während die Physik will auch nicht die Welt beschreiben. Im Physikstudium haben wir nie gesagt, irgendwie es geht um die Welt ist so, wie wir sie beschreiben oder physikalische Gesetze sind, sondern in brauchbare Modelle, um irgendwie Sachen zu machen zu können, Flugzeuge, sonst irgendwas. Und das funktioniert ja auch. Ne? Also insofern habe ich damals gesagt, okay, habe aufgehört, die Physik, der Buddha hat irgendwie gemerkt, wenn es tiefer geht, hört es mit den Konzepten auf. Also mit den Konzepten kommen wir an Grenzen. Jenseits der Dualität keine Konzepte und so weiter, da es dahin geht. Und die Physik hat in der Quantenmechanik gefunden, der Quantenphysik, ja, wenn es tiefer geht, geht es jenseits, unsere Konzepte funktionieren nicht mehr, ja, sie funktionieren auch noch, aber für unseren normalen Alltagsverstand ist der absolute Gegensatz, ein Teilchen und eine Welle. Wie kann was Teilchen oder Welle sein? Ist völlig, also da hört der normale Verstand auf. Man hat auch immer bei uns früher gesagt, ja, die Physiker verstehen, eigentlich verstehen die Physiker die Quantenmechanik auch nicht. Ne? Man beschreibt sie halt und macht Gesetze und heute, die Quantenmechanik ist in eins der meisten benutzten physikalischen Dinge, also Smartphones, also Halbleiter, Prozessoren, da ist überall Quantenmechanik im Grunde genommen drin. Ne? Okay, das ist das eine, ich habe aufgehört habe damit. Damals, und ich finde, das stimmt heute im Grunde genommen immer noch. Und wir brauchen es auch gar nicht, den Buddhismus selber und der Weg zum Erwachen und die eigene Erfahrung, die man dann macht, und wenn man ins Gewahrsein kommt und in die Präsenz.
Die brauchen kein physikalisches Verständnis.
Keine physikalische,
echt?
Keine physikalische Legitimation, die Quantenmechanik. Genau. Ja. Wenn man das selber macht, dann kann man das verifizieren, dass es tatsächlich stimmt. Mhm. Da braucht man irgendwie nichts anderes. Ja. Und was die Sachen betrifft, mit durch die Wände gehen und so, okay, ich habe es auch von vielen Leuten gehört, auch ernsthaften, auch von hier Anwesenden, auch der über mir hat das da irgendwie erzählt davon und so. Also ich kann nur sagen, ich habe noch niemanden gesehen, der durch die Wand geht. Physikalisch, aber Physik muss nicht alles wissen, ne? Aber ich finde es auch nicht, interessiert mich im Grunde genommen auch nicht. Ich will zum Erwachen kommen, in die Präsenz und nicht durch Wände gehen. Und vor 30 Jahren habe ich auch einen Vortrag gehört hier in Basel von Geshe Rabten. Der hat erklärt, genauso im Grunde genommen wie in Physikvorlesungen, hat er erklärt, was für Praxis man machen muss, um im Traum bewusst zu sein, da zu sein und so. Und er hat weiter erklärt, ganz unverständlich, so wie der Professor irgendwie was Quantenmechanik oder sonst was erzählt. Ja, und dann kann man fliegen, ne? Dann kann man sich an jeden Ort der Erde hinbewegen. Ja? Auch für ihn ganz selbstverständlich.
Starttickets.
Na gut, jetzt gibt es so viele Rinpoches und Lehrer und Keshes und sonst was. Und die hier in den Westen gekommen sind. Aber ich selber, ich weiß von keinem, der nicht ein Flugzeug genommen hat. Und wenn ich einen kennenlerne, der kein Flugzeug genommen hat, sondern auf die Weise von Geshe Rabten hierher gekommen ist, okay, dann sage ich, gut, ja auch. Aber auch das interessiert mich im Grunde genommen nicht. Denn ich kann auch mit, für so wenig Geld kann man überall hinfliegen. Ich brauche diese Praxis unter Umständen.
Und außerdem hat man, wenn man da einfach so fliegt, keinen Kaffee.
Also das zu den Sachen, es geht irgendwie darum, zum Erwachen zu kommen,
ja, ja.
Und nicht irgendwie Legitimation sich zu erholen. Aber es ist sehr, sehr interessant.
Da darf ich nochmal ganz kurz dazu was sagen, es ist schon ganz interessant, aber ich will mal die Gegenposition ein bisschen vertreten hier, also mit der Physik. Natürlich, dass der Staat und die Wirtschaft, die gibt Geld aus für die Physik, weil man da Raketen bauen kann und Flugzeuge und Handys und so.
Autos.
Aber viele Physiker, zum Beispiel Einstein, gibt es ja viele Zitate von ihm, das Motiv war nicht, dass er Handys bauen will,
sondern
das Motiv war, dass er, wie er immer sagte, Gott auf die Schliche kommen will, sozusagen im Alten wie er diese Welt konstruiert hat. Das heißt, es geht schon bei vielen Menschen, und gerade bei den großen Physikern, als Motiv, weshalb sie Physik machen, nicht, dass sie irgendwie was Wirtschaftliches machen wollen, sondern dass sie Erkenntnis, dass sie wissen wollen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und das ist für mich beim Buddhismus auch ähnlich, weil hier so gesagt wurde, das war alles so, ich kenne jemanden, der ist gläubiger Katholik, der glaubt alles, was der Papst sagt, und der ist damit glücklich und er glaubt, dass er in den Himmel kommt und weil er immer gut alles gut macht und so. Ja, was soll ich dem sagen? Das kann ich nur sagen, wenn ich da rangehe, dann muss ich sagen, naja, ich könnte ihm Widersprüche aufzeigen, ja, und sagen, das kann gar nicht so sein. Und du glaubst an irgendwas, was irgendwie Quatsch ist. Ich möchte nicht glauben, sondern wissen. Mhm. Und das ist meiner Ansicht nach auch ein wichtiger Aspekt der spirituellen, ob nun Buddhismus oder was weiß ich, es gibt ja so viele Spielarten heute, also auch die vom Advaita abstammen, also vom Advaita herkommen, da bin ich ein bisschen involviert. Und da ist immer dann für mich deshalb doch eine große Beziehung zur Wissenschaft, also nicht unbedingt zur Physik, also zum Beispiel mehr auch zur modernen Hirnforschung, die ja letztlich ist ja alles das Bewusstsein, also was ja auch immer betont wurde von euch, was uns diese ein oder das, was wir glauben oder was wir empfinden und wovon wir überzeugt sind, was wir realisiert haben. Und das hängt natürlich auch letztlich von den Strukturen in unserem Gehirn ab. Wir als biologische Wesen, Evolution entstanden und so weiter, haben bestimmten, wir sind nicht vollkommen und wir bestimmte, die Neurologie hat viele,
ja. Also am Anfang, am Einstieg in einen spirituellen Weg ist es wichtig sozusagen, dass da Vernunft herrscht. Im Sinne von, die erzählen eigentlich irgendeinen Scheiß, sondern die sind anständig, bodenständig, die Methoden funktionieren. Aber ab einem gewissen Level wird es interessant, wo begrenzen mich solche Konzepte? Mhm. Wo halten mich jetzt solche Konzepte davon ab, wirklich den Geist zu sehen? Sondern die halten mich gefangen in der Erwartung, wie es zu sein hat. Mhm. Ja? Und das sind dann die Gags, wo dann Lama tatsächlich mal durch die Wand geht, um den Schüler ein bisschen so oben rauszuhauen. Ja? Weil wenn wir so verhaftet sind in unserer Erwartung, so geht die Welt und so geht sie nicht, dann entwickeln wir uns nicht weiter. Ja? Ab einer gewissen Stelle ist es nötig, so diese Erwartungen zu transzendieren, darüber hinaus zu gehen.
Also dem würde ich unbedingt zustimmen, und auch wenn die Motive vielleicht ähnlich sein mögen bei einigen Physikern, die nach Erkenntnis streben, und vielleicht praktizierenden Buddhisten, sind die Mittel doch sehr verschieden. Mhm. Ja? Und auf der einen Seite haben wir Einsichtsmeditation und auf der anderen Seite haben wir einen pragmatischen Umgang mit Denken, mit Konzepten. Mhm. Ja? Und ich halte es wirklich für fraglich, ob jetzt sozusagen Einsteins Ideale so universell gültig sind, dass wir sagen, also der hat wirklich hehre Ziele gehabt und hat sie bestmöglich umgesetzt. Er hat innerhalb der Möglichkeiten vom physikalischen Denken, vor allen Dingen auch noch in einer Zeit, wo es um einen großen Umbruch ging in der Physik, hat er Enormes geleistet. Aber er hat es geleistet auf der Ebene physikalischer Konzepte und nicht in einer persönlichen, also kann ich jetzt nur mutmaßen, aber vermutlich nicht in Bezug auf eine Einsichtnahme in das Funktionieren seines eigenen Geistes.
Das kann sein, aber er hat ja auch philosophische Dinge geschrieben. Zum Beispiel gibt es diesen berühmten Brief, als er seinen Freund gestorben ist, wo er sagte, der ist eigentlich gar nicht gestorben, der ist am Schluss vorausgegangen. Ja, also dieses Zeitraum, Raum, Zeituniversum, das ist halt eigentlich gar nicht wirklich real. Und das kann man ja, also Einstein hat sich sicherlich auch geirrt. Einstein gehört auch zu dieser Entwicklung der Physik,
die immer weitergeht.
Es gibt niemand, der sich nicht geirrt hat. Das ist eigentlich auch, das muss man erstmal verinnerlichen, dass man keine Autorität hat, an die man sich hundertprozentig halten kann. Und das ist auch, finde ich, weshalb dieses Spirituelle so anziehend ist, die eigene Erfahrung, was du auch schon gesagt hast. Bloß, da kann man, also was mich denn immer etwas irritiert ist, man kann sich ja auch ganz schön verlaufen.
Dafür hat man dann einen Lehrer.
Dieses Verlaufen.
Dafür hat man dann einen Lehrer. Dafür hat man einen Lehrer, dass der der Wegbegleiter ist, und man sucht sich einen aus, der schon vorausgegangen ist, damit man weiß, der kennt sich aus. Dafür hat man den Lehrer. Man kann sich selber verlaufen.
Man muss aber glauben, dass der wirklich die Wahrheit erkannt hat.
Das muss man, das prüft man vorher, ob der vertrauenswürdig ist.
Ein buddhistischer Lehrer lehrt keine Wahrheiten oder irgendwelche Glaubenssätze, sondern er lehrt Praxis. Mhm. Sonst nicht. Ja. Du brauchst dem überhaupt nicht zu glauben. Du brauchst nur, musst nur probieren, ob das, was er dir an Praxis sagt, funktioniert.
Also in meinem
Fall. Ob es bei mir funktioniert.
Genau. Ja.
Und am besten sind die Grundsätze, die du unmittelbar in deinem eigenen Geist anwenden kannst und überprüfen kannst.
Ist dann deine Gewalt in Anführungsstrichen total ausgeschlossen? Du hast von Güte, Liebe, Freundlichkeit, ist dann die andere Seite völlig ausgeschlossen? Also die Zen zum Beispiel, die Zen-buddhistischen Meister, die können ja, glaube ich, recht streng manchmal sein mit ihren Schülern.
Das sind einfach nur unterschiedliche Methoden.
Ja. Das, okay, das sind
der eine hat mehr eine weiche Methode, der andere hat mehr eine harte.
Weil er das von Freundlichkeit und von Güte und von immer nur Gelassenheit, Liebe, ist dann da auch eine andere Seite irgendwann mal berechtigt, dass man die zu...
Also am Schüler mal ein bisschen schütteln.
Ja, habe ich gehört, hilfreich, schütteln, ne? Mal so
klopfen, aber niemals schädigen.
Ja, schädigen nicht, aber die dürfen auch ein bisschen...
Also,
Zen-Meister, die schmeißen das Schüler zum Fenster raus.
Naja, ich meine halt, das hört sich alles so sehr lieb und immer nett, aber wir sind
also,
auch die Menschen.
Da gab's,
und die buddhistischen Meister sind auch Menschen. Und ich denke, die haben eine gewisse Gelassenheit sich entwickelt. Aber ich bin sicher, dass sie auch ihre menschlichen Züge nicht völlig. Hier, der neulich, der Supi-Meister, der hat es da. Als Meister wohl, aber der war auch, hat auch ganz schön
provoziert.
Ja. Also nochmal Vorsicht, also man kann nicht mit den Kategorien, mit denen man Taxifahrer nach Qualität unterscheidet, an buddhistische Lehrer rangehen. Wäre jetzt wieder ein eigenes Thema. Aber also Lama Genin Rinpoche war nicht sauer. Der wurde nicht sauer. Ja? Er hat nichts persönlich genommen. Es gab alle möglichen komischen Sachen in seiner Umgebung, weil Leute sich komisch benommen haben, Leute ihn missverstanden oder sogar bewusst missverstanden haben, Leute nicht sich an seinen Ratschlag gehalten haben, Leute anders gemacht haben. Es gab psychisch Kranke, die in seiner Umgebung aufgetaucht sind und irgendwie sich schräg benommen haben. Also natürlich, im Umfeld eines buddhistischen Lamas ist auch nicht jeden Tag Sahne, sondern da gibt es Alltag. Und die Qualität eines Lamas sieht man daran, wie reagiert er auf Schwierigkeiten. Und wenn er da nicht mit Zorn und mit Genervtheit und mit Gereiztheit reagiert, sondern wenn er da freudvoll, liebevoll und furchtlos bleibt, hat er Qualität. Und wenn man das nicht erlebt hat, kann man sich das nicht vorstellen. Das ist der Punkt, ne? Deswegen holen wir ab und zu richtig hohe Lamas auch hierher, damit man sich die angucken kann. Und dann geht man halt mal mit denen in Städtle ein Eis essen oder wir machen mit einem eine Radtour. Wir fahren mit einem mit dem Trinle Rinpoche durchs Dreisamtal und da kann man mitfahren. Wir machen da kein heiliges Getue, fasst den Lama nicht an oder so, sondern da fährt man mit und dann kann man den erleben.
Ich habe jetzt noch mal eine Frage zur Materie, also zur Physik. Jetzt
kommt endlich wieder zum Thema. Danke.
Wenn ich jetzt diesen Tisch so sehe, ja, hat er ja seine Konsistenz und wir sagen ja, wenn ich den antaste, dann nehme ich das wahr, durch mein kinästhetisches Empfinden und so weiter, die Härte oder Weichheit, wie auch immer. Und wenn ich mich mit einem Physiker darüber unterhalten würde, dann könnte er mir vielleicht sagen, da drinnen, diese Materie, die besteht letztendlich auch aus Atomen und könnte er sagen. Nun gibt es ja auch die Theorie, was ich gehört habe, wenn ich mich mit der Quantenphysik so ein bisschen beschäftige, dass das vielleicht entsteht, vergeht, dass da eine dauernde Präsenz ist aus Dasein und Verlöschen, Dasein, Verlöschen, dass es eigentlich Energie oder Information sei. Könnten wir so über Materie und denken? Ich meine, denken wir alles, aber kommt diesen heutigen Erkenntnissen nahe, dass man Materie gar nicht mehr so als eben dieses Unverrutschbare, das ist ja für uns erstmal sehr grobstofflich, ja, aber je mehr wir in diese Feinstofflichkeit gehen, dass wir subtil eigentlich das als Energie oder Information begreifen.
Durchaus, ja, sicher. Das kann man sicher sagen. Das ist
super.
Bringst
dir wieder
Andi. Dynamische Energiemuster sind, ja. Das kann man schon sagen, ja. Nur was das jetzt für diesen Tisch für eine Bedeutung haben soll.
Dem ist das ja egal.
Dem Tisch ist das egal und es ist auch für die Herstellung noch für den Gebrauch ist es irgendwie wichtig.
Dem Tisch ist das egal. Mhm. Aber wir leben ja in dieser materiellen Welt, leben wir ja. Und wenn wir uns also mit spirituellen Einsichten irgendwie vertraut machen oder jetzt vielleicht sogar mal im Buddhismus was gehört haben oder überhaupt also über Geist nachdenken, über die Welt, ja, über Reinkarnation, über
über Dasein ziehen wir das ja aus unseren Erfahrungen, die natürlich aus der materiellen Welt nicht unbedingt wegzudenken sind. Also wir sind ja nicht rein geistig unterwegs. Wir sind ja schon sehr geprägt durch unsere Wahrnehmung von dieser Welt.
Sinneswahrnehmung.
Diese Sinneswahrnehmung. Hm. Ja. Und da ist es für mich schon sehr, sehr interessant und da neige ich Ihnen sehr zu sagen, das ist auch gerade, wenn ich mich in einem spirituellen Weg einlasse, das ist mir schon sehr wichtig, dann auch die Erklärungen über die Welt, in der ich lebe. Ja, und wenn mir dieses Teil jetzt als Tisch oder als andere, Teppich, Wand, egal was, wenn ich mir das als so eine Dynamik vorstellen könnte, ja, also Vergehen entstehen, Vergehen und es ist ständig ständig dieser Prozess, dann bekräftigt dich nicht das eigentlich auf einem Weg, der nicht nur eine materielle Weltsicht, sondern auch eine spirituelle implizit hat.
Ja. Energetische, ja. Ja, durchaus. Und vor allen Dingen hier.
Die spirituelle Welt ist aber nicht die Vorstellung, sondern deine Erfahrung und deine spirituelle Praxis und die Erfahrung, die du in der spirituellen Praxis machst. Nicht die Vorstellung. Die können zwar eine Hilfestellung oder irgendwas sein, so wie man sich vielleicht einen lieben Gott vorstellt oder irgendwas, aber es ist nicht. Ist die Vorstellung also nicht das Wichtige, das
Wesentliche? Es ist schon mir klar, dass die Konzepte letztendlich zerschlagen werden müssen. Dass ich mir nicht irgendwas vorstelle. Aber wenn die Welt mir das eigentlich widerspiegelt, dass sie selber im Grunde genommen, jetzt will ich nicht nur dieser Geist...
Das tut sie doch.
Ja. Jeden ich sehe das jetzt bei dir in deiner Frage so, dass dich eigentlich auch diese Vorstellung einer dynamischen, energetischen Weltsicht, die vielleicht nicht so substanzhaft ist, wie sie erscheint, dass dich das inspiriert.
Ja.
Und das ist durchaus nützlich, weil es hilft uns, uns selber vielleicht auch nicht als so festgefügt zu erfahren und das durchaus eher als ein fließendes Geschehen hier zu sehen. Ja? Mehr sozusagen die auf das Leuchten zu gucken, auf das Licht zu gucken. Ja? Es bekommt mehr Leichtigkeit. Leid, Licht, leicht. Ja? Das Ganze wird ein bisschen leichter. Ja? Und wir sind ja in einer Substanzwelt, ja? in der wir es mit einer harten Gegenstandständlichkeit, die es ja glücklicherweise nicht gibt, aber die wir denken könnten, da sind wir tatsächlich sehr begrenzt und gefangen.
Und identifiziert auch ohne Ende.
Also diese Erfahrung von ständig Entstehen und Vergehen kannst du ja genau in der Meditation machen. Das ist das, was im Vipassana als Körperachtsamkeit praktiziert wird. Du beobachtest deinen Körper und machst mit deinem eigenen Körper die Erfahrung von ständigem Entstehen und Vergehen. Und zwar in jeder Zelle des Körpers. Du erfährst es direkt, wirklich direkt. Oder du fängst mit dem Atem an und der Atem löst sich auf. Ja, du beobachtest so tief und so intensiv, dass du wirklich die Erfahrung machst, wie der Atem sich auflöst und wie letztendlich dein Körper sich auflöst. Du kannst das direkt erfahren. Das ist nicht so eine Theorie. Aber das kannst du jetzt nicht sehen, ja, sondern du musst es mit den entsprechenden Sinnesorganen, das heißt also, wenn du den Körper betrachtest, eben mit der Körperempfindung betrachten. Ja, du kannst das, also die sozusagen das, was du beobachtest und das, was beobachtet, muss in Übereinstimmung sein. Ja, du kannst nicht Licht hören oder mit den Augen riechen oder sowas, sondern das entsprechende Organ kann das entsprechende Phänomen wahrnehmen und beobachten. Und das macht die Vipassana-Praxis.
Und ich denke, auch da gehen wir noch einen Schritt weiter, weil solange wir noch bei der Sinneserfahrung sind, auch wenn sie sehr subtil sein mag, ist das, was wir letztendlich erfahren, ein Gedanke über das, was wir erfahren. Ja, also der Gedanke, auch wenn es ein subtiler Gedanke ist, interpretiert die Sinneserfahrung. Ja, in jedem Fall. Ja, das würde ich jetzt sagen. Und wir Also das können wir generell sagen, dass unsere Erfahrung durch die Bank weg, also eigentlich alles, gedachte Wirklichkeit ist.
Letztendlich, aber nicht
zunächst Nein, mal nicht. Zunächst. Doch, ich würde sagen, zunächst einmal ist das alles gedachte Wirklichkeit. Ja, ja, und das, was nicht gedachte Wirklichkeit ist, ist direkte Erfahrung. Mhm. Ja? Das meine ich. Und ja, das ist genau. Die einzige Erfahrung, von der wir eine, wo wir von einer gültigen Erfahrung sprechen können, die über das Gedachte hinausgeht. Oder wenn wir von Einsicht sprechen, in das Gedachte hineinschaut.
Ja. Oder vor den Gedachten
da ist. Ja. Ich weiß nicht, ob ich Christen, der auch die anderen aber sagen wollen, aber
ich dachte, du bist vielleicht
kurz. Das ist ein Problem, mit dem ich mich auseinandersetze. Ja. Zum Beispiel, ich hatte vor 5 Jahren einen Hörsturz. Hm. Und danach hatte ich 2 Monate lang habe ich ständig Weihnachtslieder im Ohr gehabt. Hm. Und zwar, das war so realistisch. Hm. Also da bin ich in der Wohnung hergelaufen und habe gesagt, Mensch, wo ist denn das Radio oder der Plattenspieler? Hm. Wo der diese Weihnachtslieder spielt. Das war nicht zu unterscheiden von einer äußeren, als wenn das von außen kommt. Und das war aber rein durch den Hörsturz, was weiß ich, irgendwelche Synapsen, die funktioniert haben. Das heißt, ich kann mich da wahnsinnig täuschen, wenn ich glaube, dass ich da jetzt was wie Weihnachtslieder wirklich höre, die von außen kommen, sondern das war eine reine Innensache. Und so gibt es viele Täuschungen. Ich weiß nicht, ob ihr die Gummihandillusion kennt.
Ja. Ich habe noch ein anderes Beispiel für dich.
Dass man die Gummihand zu einem Körper, es ist immer die Frage für mich, denn gibt es so eine reine Erfahrung, auf die man sich hundertprozentig verlassen kann? Das ist ja eure Aussage, ja, dass es darauf ankommt.
Ja, nicht auf die Erlebnisse, sondern auf den Raum, in dem die Erlebnisse sind, aber du wolltest gerade darauf eingehen.
Also wenn du von Erfahrung sprichst, dann sind Erfahrungen immer Geist. Ja? Jede Erfahrung ist Geist und hat irgendetwas zum Inhalt. Das ist nämlich das Objekt des Geistes. Ja? Was wir aber von der direkten Wahrnehmung sprechen wir dann, wenn wir direkt die Natur des Geistes erfahren, ohne dass es einen Erlebenden gibt, sozusagen ein Gegenüber. Du kannst es nicht mehr vergegenständlichen. Ja? Du tauchst direkt in Nicht-Dualität rein.
Ja? Na gut, das hatte ich vielleicht auch nicht.
Ich glaube, wir sind ständig davon durchdrungen, aber es ist überlagert von etwas lauteren Tönen, die durch unsere Gedanken entstehen, ja? Und denen wir auch nachhängen. Deswegen ist Achtsamkeit wichtig, um zur Einsicht zu gelangen, müssen wir sozusagen diese Überlagerung durchdringen, ja? Oder hindurchschauen oder hineinschauen. Ja? Ja? Aber solange die aktiv sind, diese Ebenen, ist es sehr schwer, sozusagen eine Intuition für diesen nicht aussprechbaren. Ja, du kannst ja auch nicht nach außen stellen. Ja, du kannst auch nicht darüber nachsinnen. Ja, in diesem Zustand direkter Wahrnehmung. Aber ich wollte jetzt zu dieser Sinneswahrnehmung, was du jetzt mit dem Ohr beschrieben hast und so weiter sagen. Es gab einen Physiologen, Meyer, mit AY geschrieben, im 19. Jahrhundert, ein früher Physiologe, der meiner Ansicht nach eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis über unser Nervensystem formuliert hat, dass unsere Nervenzellen nicht die Erregungsursache kodieren, sondern nur die Intensität. Das ist extrem wichtig, sich das klar zu machen, was das heißt. Ja? Also unser Nervensystem wird erregt durch irgendetwas, ja, von dem wir aber nicht wissen, was es ist. Wir wissen nur, wie viel. Und dass wir dem aber ein Objekt zuordnen können oder sogar einen Sinn zuordnen können, liegt daran, an welcher Stelle unseres Körpers sich dieser Sensor befindet. Ja? Also alles, was in der Regel hier aus diesem Bereich
erregt. Die Nervenzellen, die sieht man, und vom Ohr kommen, das ist ja nicht kodiert, sondern das wird
Das Wichtige ist, dass die Erregungsursache nicht von den Nerven kodiert wird, sondern nur die Intensität. Ja? Du kannst auf dein Auge drücken und du hast ein Lichtempfinden, ja? Ohne dass es eine Lichtreizung ist, sondern du kannst es mechanisch.
Ja. In anderen Worten, das, was von den Nerven ans Gehirn geliefert wird, sind nicht Seheindrücke, sondern elektrische Impulse. Ja. Und was vom Ohr geliefert wird, sind auch elektrische Impulse. Genau. Und die sind sogar genauso groß wie die von den Seheindrücken, genau. Nur in unterschiedlicher Sequenz. Ja. Aber was im Gehirn ankommt, sind immer nur elektrische Impulse.
Ja.
Ob das jetzt die Farbe Rot ist oder der Kammerton A, das liegt nicht in den Impulsen. Das macht das Gehirn oder noch präziser, das macht unser eigener Geist.
Ja. Und was er organisiert,
kann man sich nicht auch wahnsinnig täuschen.
Es ist alles täuscht.
Genau.
Es ist alles getäuscht.
Ist genau. Das, was wir als Welt erleben, ist eine Simulation. Ja. Was wir als Welt erleben, ist eine Simulation.
Ja.
Aber der Gag wäre, wach zu werden aus dieser Simulation. Das nennt man dann Erwachen oder Buddha-Zustand oder Mahamudra. Entschuldigung.
Dazu, das ist eine gute Frage. Stelle ich mir auch manchmal oder denke. Aber die Erfahrung oder das Erleben ist eine Präsenz und wirklich ein Gefühl aufzuwachen.
Ja.
Oder man hat das Gefühl, dass das, was man vorher gehabt hat, den Zustand, dass das eine Art Schlafen ist. Also, wenn man von hier in die Stadt geht, dann kann man unter Umständen 5 Minuten laufen, ohne zu sehen, was um einen rum ist, weil man irgendwie über irgendwas nachdenkt. Dann läuft ein Kind vor einem rum, dann sieht man das kurz, dann denkt man wieder drüber nach, die nächsten 2 Minuten. Das heißt, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, ne? Aber die meiste Zeit ist man gar nicht da. Und es dauern dann irgendwelchen Gedanken und so. Und mit der Präsenz, mit der Achtsamkeit oder dem Gewahrsein, da ist man aus diesen Gedankenketten draußen.
Dann ist im Augenblick des Gehens.
Und empfindet und spürt und hat das Gefühl, man ist das erste Mal, man lebt richtig. Das ist wahnsinnig. Ja? Aber macht jetzt keine Vorstellung davon, dann funktioniert es schon wieder nicht. Aber es ist wirklich nicht eine Vorstellung oder eine Illusion oder irgendein Bild oder irgendwelche Engel, die man sieht oder sonst was. Nee, es ist ganz einfach nur das Leben, das Dasein.
Und der nächste Schritt ist dann, also erstmal ist es schon riesig, und der nächste Schritt ist, Geist dabei zu erwischen, Geist zu sein. Ich erlebe das und bin mir sozusagen des Raums dieses Erlebens gewahr. Ja, also ich falle nicht auf die Simulation rein, dass es jetzt wirklich, wirklich so ist, sondern ich durchschaue, wie Geist das alles als Erfahrung sozusagen möglich macht. Ja, wie sozusagen der Raum da ist, ein Gewahrsein da ist, dass es überhaupt möglich macht, etwas zu erleben.
Bei dem Ganzen, was wir jetzt besprochen haben, ist so ein Irrglaube, der auch häufig aufkommt, den bin ich auch lange erlegen. Viele Leute glauben, wir sind viel mehr als unser Gehirn. Aber wir sind nicht nur chemische und elektrische Reize, die da oben spielen. Aber das ist so ein bisschen wie zu sagen, ja, ein Computer ist ja auch nicht einfach nur ein Draht. Das ist das Zusammenspiel aus den Dingen. Und wenn man erstmal erlebt hat, wie chemische Veränderungen in deinem Gehirn dein Sein, dein Ich wirklich grundlegend ändern kann, dann erfährst du, dass man da anders drüber nachdenken muss. Also unser Gehirn ist viel mehr, als wir ihm nur mal zuschreiben, und wir brauchen nicht unbedingt ein transzendentes Ich, was da drüber über diesem Gehirn schwebt, weil dieses Gehirn viel mächtiger ist als das, was wir ihm zuschreiben.
In dem Fall mal Gehirn als sozusagen das Sinnesorgan für das, was wir Geistbewusstsein nennen. Also wir haben Tastorgan, wir haben Hörorgan, wir haben Riech- und Sehorgan, und das ist sozusagen das Denkorgan.
Ich möchte nochmal zurück zu Physik und Buddhismus.
Würde ich sagen, letzte Knoten, den wir heute noch aufmachen.
Jetzt von der Gegenseite, von der Physik zu Buddhismus und Gajuna. Wenn du sagst, was hast du vorher gesagt? Also alles ist zusammengesetzt. Ne? Mhm. Und auch wenn man das kleinste Teilchen sieht, dann ist da rechts und links und vorne, mhm, hinten, oben, unten. Und dann muss es auch wieder aus Teilen also bestehen. Ne? Mhm. Das ist die Argumentation von Nagarjuna. Ne? Mhm. Aber diese Vorstellung und Argumentation, die kommt aus dem Stand des Wissens von vor 2500 Jahren.
Ja, klar.
Da hat man so Gegenstände gehabt, hier
ja,
sowas.
Ja, ja, klar.
Da gibt es rechts, links, ja, oben, unten. Aber das kann man heute bei Elektronen oder irgendwas, kann man von oben, unten.
Ich habe es ja modernisiert, indem ich gesagt habe, es muss mindestens mehrere Dimensionen haben, um interagieren zu können.
Ja, das kannst du aber das kannst du genau schon nicht mehr.
Ja, ja.
Und deswegen ist die Argumentation von Nagarjuna, zumindest so, wie sie klassisch geführt wird, kann man heute eigentlich nicht mehr führen.
Ja, natürlich nicht.
Und die Frage ist, ja gut, wie man die heute führen würde.
Mhm. Das war eine Antwort.
Das wäre die Frage. Ne? Mhm.
Das war eine Antwort an die indischen Denker der damaligen Zeit. Die kann man nicht auf heute übertragen.
Ja, aber das ist gar nicht so leicht, das unter Umständen. Also das weiß ich noch nicht, weiß ich nicht. Ne? Das, aber jedenfalls diese Argumentation, wie Nagarjuna sie geführt hat, die war genau, was Johannes gesagt hat, für die damalige Zeit. Die kannst du heute so nicht mehr führen. Ne? Ja. Das stimmt so nicht mehr. Ne?
Oder sagen wir, sie ist unterkomplex.
Ja.
Das ist ja so ein netter Vorwurf in der Wissenschaft. Du bist unterkomplex. So.
Trotzdem, das Interessante daran ist, dass es aber zu denselben Ergebnissen geführt hat, nämlich die Einsicht, dass es nichts substanziell Festes, Dauerhaftes gibt. Und das gilt heute immer noch. Weil die meisten Physiker denken letztendlich doch so.
Ja, weil das einfach praktisch ist.
Ja, genau.
Normale Anschauung, die wir aus der Realität haben.
Ja, also vor allem die Techniker.
Bewegung von Elektronen gibt es ja nicht. Du kannst nicht sagen, hier, du kannst ein Instrument feststellen, hier ist es vielleicht, dann ist hier was dazwischen ist.
Ja. Also, es gibt ja so psychologische Untersuchungen auch, also wie denken Physiker, wie denken Techniker. Es sind die Techniker, die so denken. Für die sind immer Teile und Dinge und Bestandteile und Mechanik und so weiter. Die Technik ist voll beherrscht von diesem Denken. Die Physiker stellen das immer in Frage, aber die setzen sich nicht durch.
Aber trotzdem können die Lehrer mit Hilfe von Flugzeugen vom hierher kommen. Ne?
Ja, ja, weil es Techniker sind, die es dann so machen.
Ja, zum Abschluss vielleicht nochmal, wir haben den Buddha ja heute schon mal präsent hier gehabt, wie würde der jetzt hier sitzen? Der würde so langsam so machen und er hat zu Schülern mal zu einer Situation gesagt, ja, man könnte schon sagen, wie viele Blätter genau an den Bäumen hier im Wald ist, aber was bringt's?
Ja. Und ich lehre euch nur so viel, wie ich in meiner Hand habe.
Genau.
Ja, weil das Wichtige ist, wie wir unser Leiden reduzieren, genau, und nicht, wie die Welt entstanden ist.
Ja. Darum geht es. Und da hat Thilo Pa später eine sehr, sehr schöne Inspiration gebracht, indem er gesagt hat, das Erwachen, das Glück ist viel näher, als wir zulassen, dass es sein könnte, dass wir glauben. Es ist viel, viel zu einfach, als dass wir es annehmen könnten. Und es ist in jedem Augenblick voll da und voll präsent. Wir müssen nur sozusagen alles, was wir da drüber schütten, einfach weglassen. Ja. Also viel tiefgründiger, als wir ahnen können, viel näher, als wir glauben können und viel einfacher, als dass wir es zulassen könnten.
Erfahrbar, ohne dass man ein ganz schlimmes Erlebnis hat, was Gabrielle oder so, der auf der Parkbank gesessen hat, also, kann man auch ohne solche, wie soll ich sagen?
Ja, natürlich.
Ja.
Sonst wäre die ganze Meditation sinnlos. Mhm. Wir müssen nicht in der Meditation ein schweres traumatisches Erlebnis haben.
Ja, stimmt. Das Schöne an sehr guten buddhistischen Lehrern ist, dass sie diese Erfahrung mit den Schülern teilen können. Das nennt man Segen oder das nennt man Einweihung oder so. Es gibt, also das können nicht alle, aber es gibt Lehrer, die so weit auf diesem Weg vorangegangen sind, dass sie im direkten Kontakt den Schülern sozusagen diese Erfahrung möglich machen können. Das geht. Und das ist sehr, sehr berührend und beglückend. Und das dann hören die Dramen auf, die Fragen hören auf, man fühlt es, man erlebt es. Wow, wenn das geht, dann lohnt sich da jeder Weg dafür. Das ist so meine Erfahrung, die ich mit Lama Gendun gemacht habe zum Beispiel. Ja. In dem Sinne wünschen wir, dass alle solche Begegnungen haben und ihren Weg finden und den dann auch zu Ende gehen. Danke fürs Dabeisein für heute Abend und wir setzen es fort. Danke fürs geduldige auf alle Fragen eingehen und wir sehen uns, wer will, nächste Woche wieder. Um 8 geht es weiter, da haben wir dann Buddhismus und westliche Philosophie.